Hallo und herzlich willkommen zu Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen das Sprichwort sicher auch. Liebe geht durch den Magen. Und in der Tat verbinden wir mit dem Essen viele Dinge. Zuwendung, Aufmerksamkeit, Genuss und Erinnerungen. Auch in unserem stationären Hospiz spielt das Essen eine wichtige Rolle. Sepp Reischl hat sich mit Juliane lange unterhalten. Sie leitet seit knapp 10 Jahren die Hauswirtschaft im Christophorushaus in München. Juliane spricht mit Sepp über die Bedeutung von Essen und Trinken bis zuletzt und ihre Begegnungen im Hospiz.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Sterbewelten. Diesmal mit dem Thema Das letzte Mal. Ich freue mich sehr, als Gesprächspartnerin Juliane Lange hier bei mir zu haben. Wir sitzen hier im Raum der Stille im Christophorus Hospiz in München. Das Christophorus Hospiz in München beheimatet 16 Bewohnerinnen und Bewohner. Seit 2006 sind wir hier in der Effnerstraße in Bogenhausen. Und die Menschen, die hier einziehen, verweilen hier im mittleren Wert 14 Tage, also nur ganz kurze Zeit. Wir haben viele, viele neue Gesichter, von daher viele Abschiede und viele neue Aufnahmen. Ja, und wir wollen heute der Frage nachgehen, ja, was heißt denn hier in diesen letzten Lebenstagen auch die hauswirtschaftliche Versorgung? Was heißt denn hier Essen und Trinken angesichts des Sterbens und des Todes? Juliane, du bist seit knapp 10 Jahren jetzt schon dabei.
Genau.
Hast mit Anfang 30 hier begonnen, eine durchaus schwierige Aufgabe. Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen? Magst du ein bisschen erzählen?
Ja gut, eigentlich war es tatsächlich Zufall, dass es mich hier zum Christophorus Hospiz getrieben hat, weil ich damals eben die Anzeige ja, gefunden hatte, dass hier eine neue Hauswirtschaftsleitung gesucht wird. Ich habe damals noch wirklich direkt in der Nachbarschaft gewohnt. Und hatte das Haus hier überhaupt nicht auf dem Schirm, sagen wir mal, weil das einfach doch so klein war, dass ich es nie registriert habe, obwohl ich schon x-mal vorbeigefahren bin. Mhm. Und dachte, kann man sich ja mal anschauen und war wirklich seit dem ersten Tag, wo ich das Haus betreten hatte, eigentlich total begeistert, einfach von dieser schönen Atmosphäre und von den ganzen netten Menschen, die hier arbeiten, dass die Frage, ob ich hier arbeiten will, gar nicht.
Ja. Und wir waren sehr froh, dass wir dich gefunden haben und du dich getraut hast, diese Arbeit aufzunehmen.
Ja. Ja gut, das ist jetzt nicht naheliegend, vor allem, weil ich doch aus der ganz anderen Richtung kam, aus dem Kindergarten und jetzt dann ans andere Ende des Lebens. Mhm. Die einzigen Parallelen ist der Grießbrei und die Suppen.
Ja. Und du hast dich dann schnell eingefunden. Was gehört denn alles zu deinen Aufgaben? Vielleicht magst du das ein bisschen beschreiben.
Ja, also natürlich eben die Hauptaufgabe ist halt die Essensversorgung der Bewohner. Also halt vom Frühstück über Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Abendessen. Also wirklich komplette eben Versorgung. Aber natürlich auch von der Hauswirtschaft her dieses komplette, mit der Hausverwaltung zusammen das komplette Haus so ein bisschen im Blick haben, die Koordination von der Reinigungsfirma, dann natürlich Wäschepflege beziehungsweise auch einfach die Wäscherei koordinieren. In meinem Bereich natürlich noch die ganzen Bestellungen, ob das Sachen wie Reinigungsmittel oder Toilettenpapier ist und halt natürlich auch Lebensmittel. Caterings, also Veranstaltungen im Haus, ob das jetzt Seminare
sind, wenige,
oder eben solche Sachen wie Sommerfest.
Viele Dinge, die zum sich wohlfühlen gehören.
Genau, ja. Also halt nicht nur auf Bewohner bezogen, sondern eben auch so allgemeine Dinge. Mhm. Ja, herrichten von Terrasse, Balkon, dass es da schön blüht und dass halt da auch Angehörige und Bewohner rausgehen können, wenn sie halt mal nicht in den Garten wollen. Ja, eigentlich überall so ein bisschen, aber natürlich Schwerpunkt auf jeden Fall das Thema Essen und Trinken.
Wir sitzen jetzt hier herinnen und blicken raus in den wunderschönen Garten, der auch zur Lebensqualität hier am Ende des Lebens hier im Christophorus-Hospiz wesentlich dazugehört, dass man sich hier aufhalten mag, dass man hier leben mag. Ja, ja. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Schmeckt einem am Ende des Lebens das Essen und Trinken noch? Lässt sich das so kurz fragen?
Also im Allgemeinen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich immer Bewohnerinnen oder Bewohner, die halt bedingt durch die Therapie irgendwie Geschmacksveränderungen haben, die dann halt auf manche Sachen nicht mehr gut zu sprechen sind oder die halt einfach sehr empfindlich sind, was Gewürze oder Salz angeht. Aber generell wird immer noch sehr großen Wert auf Essen gelegt. Es kommt halt bei uns dann nicht mehr unbedingt auf die Menge drauf an, sondern halt eher auf so diesen letzten Löffel Genuss, also halt die auf die Qualität. Mhm. Ne, dass es halt dann teilweise irgendwelche Gerichte aus der Kindheit sind, was die Leute dann gern nochmal essen würden. Oder
also die Kunst, stelle ich mir vor, ist ja dann wirklich auf den einzelnen Menschen einzugehen.
Genau.
Wie du sagst. Auch. Naja, also Geschmäcker sind verschieden und Geschmäcker entstehen im Laufe des Lebens, sind mit Erinnerungen verbunden. Ja. Wie gelingt euch das, so auf die Einzelnen einzugehen?
Also wir versuchen natürlich schon so individuell wie möglich das zu machen. Es ist natürlich nicht machbar, im Alltag 16 verschiedene Gerichte irgendwie zuzubereiten. Wir haben mittags schon immer die Auswahl zwischen Cremesuppe oder herzhaft süß oder Süßspeise, Nachtisch, wenn gewollt wird. Und wenn mal nichts dabei ist, was so wirklich zusagt, dann versuchen wir natürlich dann auch noch was anderes zu machen, was man halt einfach von der Kapazität in der Küche und vom Zeitlichen halt noch schafft. Mhm. Ja, dass ich mir nebenbei einen Schweinebraten aus dem Ärmel schütteln kann, wird schwierig. Aber dass man noch irgendwie ein Omelett oder einen Grießbrei kocht, der halt auch nicht auf dem Speiseplan steht, das geht natürlich immer.
Also das gibt's auch, einen Schweinebraten.
Genau. Ja, Schweinebraten ist dann halt eher sowas für einen Sonntag. Und wenn jemand halt dabei ist, der halt kein Fleisch isst, der kriegt natürlich an dem Tag halt was anderes. Wenn er eben nicht als Alternative eine Süßspeise möchte, dann gibt es halt für den extra eine Gemüsepfanne oder sowas gebraten.
Und dieses sich einstellen auf die Menschen, die hier ankommen, muss ja auch sehr schnell geschehen. Also es ist, ja, wie wir am Anfang schon angesprochen haben, auch ein großer Wechsel. Wenn hier 200 bis 250 Menschen in diesen 16 Zimmern jedes Jahr versterben. Wie geht das konkret, dass ihr dem überhaupt auf die Spur kommt, was dem Einzelnen schmeckt oder nicht schmeckt?
Ja, also am Anfang haben wir natürlich auch Hilfe vom Pflegeteam. Ja? Je nachdem, wer die Aufnahme macht, können wir uns von den Kollegen eben erstmal so die erste Runde Feedback holen, wie der Bewohner, wie fit er ist sozusagen, kann man denjenigen noch selber mit ansprechen oder kann man selber mit dem Bewohner klären, was er mag oder was nicht oder wenn es wirklich darum geht, kann nicht mehr gut schlucken oder bei demjenigen müssen wir dann nur noch oder müssen wir darauf achten, dass es eben eine breiige Kost dann ist oder dass wir alles Essen grundsätzlich pürieren, weil es halt einfach mit dem Schlucken nicht mehr so gut funktioniert.
Also da ist die Zusammenarbeit und Absprache mit der Pflege ganz elementar.
Ja, also eben sobald es irgendwie darauf hinausläuft, dass wir halt nicht mehr wirklich selber ins Gespräch kommen können mit dem Bewohner oder mit der Bewohnerin, ob es einfach halt vom Kognitiven ist oder einfach, weil die Leute zu schwach sind, dann geht die Absprache hauptsächlich über die Pflege. Oder manchmal, wenn Angehörige da sind, dass die dann halt sagen, ja, ne, der Opa, Oma, wie auch immer, haben immer gerne das und das gegessen. Im Idealfall natürlich klären wir das individuell mit dem Bewohner selber, dass wir halt am ersten beziehungsweise zweiten Tag, je nachdem, wie sich's ergibt, wir machen jeden Vormittag eigentlich unsere Runde sowieso durch alle Zimmer und fragen die Leute, was sie essen möchten an dem Tag. Und dass man da eben einfach mal so die groben Vorlieben sozusagen abfragt, dass man halt auch weiß, wenn der eben sich jetzt ein bestimmtes Gericht nochmal wünschen würde, dass man halt dann auch wirklich schauen, dass man das dass möglichst schon zeitnah habt, dann halt bei der nächsten Planung für den Speiseplan eben irgendwie mit einbauen können.
Spielen da auch Angehörige, die du jetzt gerade angesprochen hast, auch eine Rolle, dass die sich da selber mit einbringen?
Passiert hin und wieder, dass die auch dann irgendwie, ob das eine Hühnersuppe ist oder irgendein Gericht, was es halt immer zu Hause gab, dass das halt dann von zu Hause mitgebracht wird, dass sie uns, also uns Mitarbeiter von der Küche direkt ansprechen, ob wir das dann irgendwie warm machen könnten oder zubereiten könnten für denjenigen dann halt zum Mittagessen oder Abendessen. Das passiert schon hin und wieder, nicht
häufig.
Nicht jetzt so oft, aber halt schon hin und wieder. Oder dass halt einfach wirklich in den kleinen Kühlschränken, die im Zimmer sind, dass da halt die Leute da irgendwas noch mitgebracht haben von zu Hause, was ja dann in den kleinen Teeküchen auf Station auch unabhängig von der großen Küche einfach halt warm gemacht werden kann in der Mikrowelle.
Sind ja wichtige Zeichen, Essen und Trinken, im anderen was Gutes zu tun, eine Aufmerksamkeit mitzubringen und so weiter, Freude zu machen. Magst du da vielleicht auch, ich stelle mir vor, dass da ja durchaus eindrückliche Begegnungen stattfinden, auch wenn man sich unterhält, was schmeckt ihnen nicht, was wünschen sie sich. Gibt es da Erfahrungen, Begegnungen, die dir auch über die Jahre so nachgehen, die dich vielleicht auch für diese Arbeit weiter motivieren?
Ja gut, es gibt immer mal wieder Menschen, die einem irgendwie mehr in Erinnerung bleiben. Aber gerade was Essen angeht, da hatten wir einmal eine Bewohnerin, die dann kurz vor der Weihnachtszeit dann eingezogen ist und die sehr dem nachgetrauert hat, dass sie sozusagen jetzt nicht mehr selber Plätzchen und backen kann und Plätzchen backen kann. Und sie hatte mir damals ganz genau beschrieben, eben ein Rezept, was es bei ihr mal gab von Plätzchen, die sie so gerne gemocht hat. Und da hatten wir dann auch eben mit Hilfe von Ehrenamtlichen von uns in der Küche, haben wir dann genau nach ihren Anweisungen eben diese Kekse quasi den Teig zubereitet, uns mit ihr dann in die Cafeteria gesetzt und ich glaube sogar noch zwei andere Bewohner, die noch Lust hatten, mit Plätzchen zu backen. Und haben uns dann halt eben ins Wohnzimmer gesetzt und die zubereitet. Und das war für sie natürlich dann total schön, weil das halt genau anscheinend so war, wie sie es in Erinnerung hatte. Und ja, das macht einem natürlich dann doch Freude, wenn man dann einfach auch wirklich die Zeit hat, um sowas zu ermöglichen.
Zu machen. Und auch so solche Wünsche zu erfüllen, die für Menschen sehr, sehr viel bedeuten.
Ja.
Ja, und ja, auch Erinnerungen wach werden lassen.
Die letzte Mahlzeit oder was ich vorher nicht wusste, hatte jemand am Abend, kurz vor Feierabend, oder ich war, glaube ich, sogar schon mit Jacke in der Tür und da hat jemand nach Pommes gefragt fürs Abendessen. Und ich wusste genau, wir haben Pommes Frites im Gefrierschrank. Dauert halt eine Weile. Na gut, Jacke wieder ausziehen. Man kann ja... Wer weiß, ne? Man kann es ja nicht ablehnen, wenn man genau weiß.
Es könnte das Letzte sein, ja.
Und tatsächlich hatte ich dann am nächsten oder übernächsten Tag von der, ich glaube von der Ehefrau erfahren, dass derjenige eben die komplette Schüssel aufgegessen hat und das war tatsächlich
das letzte,
was er gegessen hat und zwei Tage später ist er verstorben. Und seitdem denke ich mir, ich bin so froh, dass ich damals eben die Zeit noch investiert habe, um das noch zuzubereiten.
Ja, das ist ja natürlich eine ganz besondere Hospizerfahrung, dass das Leben ist begrenzt und wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Ja.
Und diese letzte Möglichkeit zu nutzen.
Ja. Ja, das ist ja auch mit Besorgungen, wenn jemand sagt, ja, er hätte jetzt irgendwie Lust auf Trauben oder sowas, dann hilft es nichts oder nicht unbedingt was, wenn ich nächste Woche dann irgendwann welche habe, sondern möglichst zeitnah.
Das Timing ist ganz entscheidend.
Ja, wir können zwar nicht zaubern, also wir haben nicht immer alles sofort am nächsten Tag parat, weil natürlich braucht man die Zeit, um einkaufen zu gehen, und das sind alles ja die Ressourcen, die man halt nicht unbegrenzt hat. Mhm. Aber wir versuchen natürlich, so gut es irgendwie geht, das möglich zu machen.
Das heißt, es läuft ja alles bei dir zusammen, auch diese Planung, dieses Vorausschauen, wer ist da, was brauchen wir da, ist eine ganz wichtige Kompetenz, die du einbringst für die Menschen, die hier ihr Leben zu Ende leben.
Ja, eben, also die Planung ist teilweise schon schwierig, weil es sich ja eben so stark unterscheidet. Ja, wenn heute jemand, sagen wir mal, 4 Bananen am Tag isst, dann muss ich natürlich planen bis Ende der Woche. Und mit einmal hört derjenige auf und wir haben so viel Bananen, da muss es, ja, dann gibt es danach Bananenkuchen.
Flexibilität ist alles.
Genau.
Magst du vielleicht ein paar Worte noch sagen zu den vielen Ehrenamtlichen? Es ist ja die Küche, ist ja ein Ort, wo viele sich eingeladen fühlen und wo wir Menschen auch haben, die sich da gern mit einbringen möchten, anderen was Gutes zu tun. Wie funktioniert das? Das ist ja auch nicht ganz einfach, das zu koordinieren. Jeder bringt was anderes mit, jeder kann was anderes. Magst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, also tatsächlich haben wir mittlerweile, also über die letzten Jahre, doch so eine ganze Gruppe an Küchenteam und Ehrenamtlichen zusammen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir eigentlich für jeden feste Tage haben, dass man es einfach besser planen kann. Also dass halt meistens vormittags so gegen 11 jemand zu uns in die Küche kommt, der uns einfach auch mithilft beim Essen austeilen oder eben auch davor noch mit zubereiten, wenn jemand noch einen extra Salat möchte oder dann halt, dass man die Zeit hat, den Nachtisch ein bisschen schöner zu dekorieren, als was halt alleine schaffen würde, wenn man keine helfende Hand hat. Wir haben viele Ehrenamtliche, die backen gerne Kuchen, die eben, dass man dann einfach fürs, fürs Mittwochscafé oder einfach für die Bewohner noch öfters selbst gebackenen Kuchen anbieten können, dadurch, dass wir halt einfach mehr helfende Hände haben, als wir wenige Mitarbeiter alleine schaffen könnten.
Gerade angesprochen, einmal in der Woche findet hier in das sogenannte Mittwochscafé statt, das leider jetzt in der Pandemie ja ein bisschen in Stocken geraten ist, aber das auch für Angehörige offen ist, also wo man sich im Wohnzimmer zusammensetzen kann und man natürlich dankbar ist, wenn man einen guten Kuchen essen darf. Das heißt also, Menschen kennenzulernen, was sie machen können, sie gut zu organisieren, das ist eine, das ist auch eine Herausforderung, so schön das ist und so wertvoll das ist natürlich, dass sie auch, wie du ja gesagt hast, dass die ermöglichen, dass man noch mehr auf die Einzelnen eingehen kann.
Ja. Ja, und wenn man jemanden hat, der einem beim Kartoffelnschälen hilft, ist das natürlich auch schöner, als wenn man es ganz allein machen muss.
Ja, ja.
Selbst solche banalen Sachen, es ist immer, und außerdem macht es zu zweit natürlich mehr Spaß.
Ja, ja, das ist ja ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass wir nicht allein sind und dass man nicht allein arbeitet. Und das ist, Essen und Trinken ist ja elementar was mit Gemeinschaft zu tun hat. Ja, und das ist ein ganz elementarer Teil unseres Lebens.
Genau.
Juliane, vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Eine Frage, die vielen draußen sozusagen auch immer nachgeht, wie kann man mit dem Sterben der Menschen überhaupt leben? Ist das nicht etwas, was einen dann auch ständig verfolgt sozusagen, dass man Menschen am Ende des Lebens begegnet? Wie geht es dir damit? Darf ich dich das fragen? Was ist für dich ein Ausgleich in dieser durchaus sehr herausfordernden und schwierigen Aufgabe?
Ja, also wenn man wirklich mal Menschen hat, die einen irgendwie nicht aus dem Kopf gehen, dann kann man natürlich hier im Haus, gibt es immer Kollegen, mit denen man irgendwie noch drüber reden kann, um irgendwie halt einfach die Geschehnisse nochmal so Revue passieren zu lassen, auch unabhängig von Supervisionen. Wo wir natürlich auch als Hauswirtschaftsteam teilnehmen können. aber eben hauptsächlich Gespräche eben mit Kollegen oder auch Familie und Freunden, wenn einen wirklich mal was länger beschäftigt. Mhm. Wobei ich es, glaube ich, ganz gut schaffe, es hier zu lassen und dann, ja.
Schön, das spricht ja auch für die Qualität des Teams, also mit den anderen Kollegen auch über Dinge sprechen zu können, ja, die einem nachgehen und die einen durchaus belasten können.
Ja, häufig ist es ja doch so, dass die Leute, wenn sie kurz vorm Sterben sind oder die dann schon im Sterben liegen, dann natürlich nicht mehr großartig viel essen oder sehr viel von uns jetzt als Küchenteam brauchen. Von daher ist in den letzten Tagen der Kontakt mit den Leuten von unserer Seite aus eben meistens ein bisschen weniger.
Bisschen weniger.
Genau. Wobei eben manche Situationen, wenn man gerade noch mittags sozusagen oder vormittags bei demjenigen drin war und mit dem geredet hat und 3 Stunden später am Nachmittag erfährt man dann von Kollegen, ja, es brennt eine Kerze vor dem Zimmer, derjenige ist verstorben, dann ja, schockt einen das doch immer wieder.
Ja. Und verändert,
weil
ja
es so plötzlich kam und
eine Perspektive, dass wir ständig einander begegnen und nicht wissen, wann das Ende wirklich da ist. Und das ist schon eine außergewöhnliche Umgebung hier. Ja. Juliane, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und ich bin sicher, dass Sie mit Interesse zugehört haben. Das Essen und Trinken am Ende des Lebens ist ein großes Thema. Es ist ein bedeutsames Thema, weil es dazu gehört, was uns letztlich als Menschen ausmacht und auch die Qualität unseres Lebens ausmacht. Und das kann auch ein Schweinsbraten am Ende des Lebens sein, der uns taugt, der uns gut tut, wo wir merken, dass andere Menschen da sind, die sich um uns kümmern und auf uns eingehen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Und alles Gute für deine weitere Arbeit. Ja.